Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei The Model's Voice, from Casting Room to Iconic Runways. Ich bin Miriam, eure Modelagentin, und heute sind wir in der finalen Folge unserer allerersten Staffel und wir haben gedacht, wir drehen jetzt einfach mal den Spieß ein wenig um, und weil meine Mädels alle gemeint haben, jetzt bist du mal an der Reihe, also habe ich eins meiner Mädels wieder mitgebracht, unsere Frau Doktor. Ich übergebe dann gleich mal an dich und ich lehne mich heute mal zurück und beantworte euch alle Fragen, die für euch spannend sein könnten.
Also Miriam hat schon gesagt, das heißt ja eigentlich The Model's Voice, aber ganz wesentlich sind natürlich die Agenten im Models Business und da gibt es so viel zu beantworten und zu fragen vor allem.
Oh je.
Also jetzt Miriam von Miha Model Management, deine Agentur, eine der Modelagenturen in Deutschland. Du arbeitest international. Die Idee zu dem Podcast war deine.
Ja.
Erstens, wie bist du da drauf gekommen? Und zweitens, warum der Podcast?
Das hat schon fast 2 Jahre her. Also im Sommer 22, ich sag auch den TV-Sender, weil ich das nicht gut fand. RTL Primetime, gab es eine Model-Reportage. Und ich dachte, cool, schaust du den mal an, mal gucken, was so ist. Und dann war das ein Reporter, der nur danach gesucht hat, nach richtig negativen Aspekten.
Oh Gott.
Der war beim Payment von Pass drin und hat sich messen lassen. Oh, es war alles so schrecklich und ich habe mich so unangenehm. Und dann ist er bei der Berlin Fashion Week aufgetaucht und hat dann irgendwelche Mädchen angesprochen. Und wirklich nur die Frequenzen raus, ich bin zu dick für Mailand. Und also es war einfach nur absolut negativ. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Ein Gegenbild, ja.
Ich meine, wir haben schwarze Schafe in unserer Industrie, definitiv. Aber das hast du in jeder, ob du jetzt Anwalt, Mediziner oder was auch immer bist. Ne? Und dann fing mein Kopf an zu rattern. Das war nach meinem Burnout, wo ich dann echt gerade wieder angefangen habe, so Energie zu tanken. Und dann hat es gerattert und gerattert. Und ich so, ich habe so tolle Mädchen, ich habe so tolle Frauen. Ich meine, Sandra ist in der Arktis geschwommen. Ja? Die hat Meeresbiologie studiert. Mhm. Du bist Frau Doktor des Journalismus. Nee, Philosophie.
Literaturwissenschaften.
Literaturwissenschaften, okay. Dann Feli, die in Groningen, in Holland. Mhm. Das ist so krass, wie die da ihren
Psychologie.
Aber so eine ganz spezielle Art von Psychologie, also sowas richtig Kompliziertes, weil sie Kriminologie dann irgendwie machen möchte, auf Englisch studiert und während des Models im Zug ihre Examen schreibt. Und also ich habe so hochintelligente Mädchen. Ich habe so tolle Frauen. Und da habe ich gedacht, okay, die muss ich jetzt irgendwie auch herzeigen. Also irgendwie, ich habe die Schnauze voll von diesem negativen Image.
Und von diesem Modeln gleich dumm.
Oder Modeln gleich dumm, das stimmt überhaupt nicht.
Dummerchen oder so.
Nee, ja. Null. Mhm. Also meine Mädels, Elena Hell, die allererste, die ich gescoutet habe, die hatte das beste Abitur in ganz Bayern. Deswegen, jedes einzelne meiner Mädchen, und selbst wenn sie auch kein Abitur, waren die einfach, die haben so viel.
Die interessieren sich für die Welt.
Und die interessieren sich für die Welt, weißt du, das ist unfassbar. Und da habe ich gedacht, okay, was kann ich machen? Und dann war ich auf der Baby Gut Business Konferenz, weil ich hatte schon die Idee mit einem Podcast, aber ich wollte es irgendwie anders machen, auf Video. Aber es hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war noch nicht so das Richtige. Und dann war ja Baby Got Business und dann kam ich hier zu Podstars und habe ein Seminar gemacht über Podcasts. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, das machen wir jetzt. Dann habe ich dort angerufen und dann haben wir uns unterhalten. Und ihr hattet alle von Anfang an so Bock. Und ich habe dann den Dominik von der Vogue Glamour GQ und AD, ich muss das alles perfekt erwähnen, es gibt Ärger, gefragt. Und er sagt, ja, und alle, egal wen ich gefragt habe, alle, ihr wart alle mit an Bord. Feuer und Flamme. Und ey, sowas gibt es noch nicht. Wir können endlich mal wirklich erklären, was ihr Models wirklich seid. Ihr seid nicht einfach nur schön, steht in der Ecke und kommt ein Fotograf und macht ein hübsches Foto und dann danke, tschüss, ne? Und dafür kriegt ihr 10.000 Euro. Nein, das stimmt alles nicht, ja. Was die Mädchen hier alles für Torturen hinter sich haben und was für eine Stärke du auch hier brauchst. Mhm. Ich glaube, wenn du das Model-Business überstehst, überstehst du alles. Also da bist du abgehärtet fürs Leben. Und ja, das war mir wichtig, einfach mal zu zeigen. Ja.
Würdest du das auch verknüpfen mit, ich weiß nicht, die Idee, dass sich jetzt doch noch mehr Mädchen bewerben oder dass du, wenn du noch über einen Mehrwert nachdenken würdest?
Also der Mehrwert war jetzt erstmal zu zeigen, was ihr drauf habt. Einfach mal eine, deswegen heißt es ja auch The Model's Voice.
Genau. Das fand ich von Anfang an brillant, den Titel, weil ja eigentlich Models nie eine Voice haben.
Genau.
Die sprechen nicht. Die sind ja eigentlich stumm, mehr oder weniger. Und jetzt, also so eine Ermächtigung, Models mal ihre Geschichte erzählen zu lassen und denen eine Stimme zu verleihen.
Genau, weil es heißt ja immer, ja, wir wollen Personality bei den Mädchen sehen hier. Aber wie willst du das machen auf dem Foto, ne? Oder auf einem kurzen Casting-Video? So einfach geht das nicht. Nee, und jetzt können sich die Kunden, wenn sie eine Birte wollen oder eine Sandra, genau, hier, bitte.
Oder eine Acke.
Oder eine Acke oder eine Franziska. Mhm. Alle, die mit dabei sind, hier, hört euch die Folge an. Dann wisst ihr genau, was das für eine tolle, spannende Frau ist. Genau, das ist das beste Casting-Bewerbung. Aber was ich mit, ja, das ist das, wovon ich mir ein bisschen was erhoffe, dass ihr einfach gehört werdet und dass deswegen die Kunden sagen, okay, deswegen möchte ich euch buchen, weil ihr einfach, ja, so seid, wie ihr seid.
Wir für uns und nicht als nur als Bild.
Genau.
Das interessiert mich jetzt wirklich auch. Also in der Schule, kein Mensch würde einem ja vorschlagen, was willst du mal werden? Ja, Modelagentin, schon gar nicht vor ein paar Jahren. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz in ein paar Sätzen deinen Weg beschreiben. Wie kommt man darauf, Modelagentin zu werden?
Das war auch nicht geplant. Ich sag mal so, ich bin in Frankfurt aufgewachsen und habe eine Ausbildung bei Vidal Sassoon abgeschlossen als Friseurin. Habe aber ziemlich schnell gemerkt, wie untalentiert ich eigentlich dafür bin. Und meine Eltern haben mich getriezt und Ausbildung fertig machen. Ich so, okay, gut, alles klar, mache ich dann mal. Und geschafft, mit Haaresbreite, also wie gesagt, also Haare schneiden kann ich nicht. Ich habe zwar einen Gesellenbrief, aber danach hört es auch auf. Und dann, ja, war ich in so einer Findungsphase, weil ich eigentlich auch gar nicht wusste, was ich wollte. Also ich fand dieses Thema Mode und Beauty schon immer ganz cool, aber in Frankfurt, da ist nichts. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt mit Anfang 20 und der hat in München gelebt. Beziehungsweise klappt, der lebt immer noch da. Aber ja, dann habe ich gedacht, okay, komm, mich hält nichts in Frankfurt. Ziehen wir doch einfach mal für ein paar Monate nach München und schauen mal, was passiert. Ne? So, und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt mal so einen kleinen Nebenjob, um mich so ein bisschen zu finanzieren, um mal zu schauen. Und dann habe ich auf einmal gesehen, Praktikum in einer Modelagentur gesucht. Und irgendwie hat mich das völlig angefixt. Ich weiß auch nicht, wieso.
In München?
In München,
bei
genau.
Welcher?
Die Agentur gibt es gar nicht mehr. Also es war schon so eine No-Name-Agentur, die ist eigentlich auch gar nicht... ich hatte mich auch bei Luisa Models unter anderem beworben, die damals auch eine der allergrößten...
So etabliert.
Waren. Die wollten mich gerne haben, allerdings unbezahltes Praktikum. Und das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht leisten, weil ich musste schließlich auch Miete zahlen. Also habe ich mir ein Praktikum in einer Z-Agentur sozusagen genommen, die mir wenigstens 400 Euro gezahlt haben. Dann habe ich am Wochenende noch gearbeitet, um mir irgendwie meine kleine Miete zu bezahlen. Ja, genau.
Von welchem Jahr sprechen wir da irgendwie? Also nicht das Jahr exakt, aber den Zeitraum
Gott,
so ein bisschen.
Das ist echt eine Weile her. Ja, ich überlege gerade so 2004, 2005, irgendwie sowas roundabout. Und auf jeden Fall habe ich mich dann wieder bei anderen Agenturen beworben, bei kleineren, weil ich hatte damals ja auch noch gar keine Ahnung, was ist denn eine gute Modelagentur, was ist keine gute. Und damals gab es jetzt auch noch nicht sowas wie models.com, wo man da mal eine Liste hatte von den wirklich etablierten Agenturen. Und ja, dann bin ich dann wirklich von einer kleinen Agentur zur nächsten und habe dann so meine Assistenzzeit gemacht und fand das total spannend. Also es war wirklich, also ich hatte, glaube ich, schon immer ein gutes Auge, Mädchen vor allem in so ganzen Magazinen immer wieder zu erkennen. Und irgendwie fand ich das ganz spannend, auch eigene Mädchen zu entdecken. Ich habe dann gleich ein Mädchen entdeckt, das war die Elena Hell, weiß ich noch ganz genau. Die ist heute Autorin für die Sissi-Romane.
Ach nee.
Ja. Also was auf RTL läuft, macht sie. Und damals war die, oh Gott, wie alt war sie, 17 oder so, dann habe ich sie gefunden. Und ja, das ging gleich richtig gut los, weil ich habe sie dann nach Mailand geschickt, beziehungsweise ihr eine Agentur dort gesucht und sie ist dann auch gleich für Armani gelaufen. Also das war natürlich gleich für mich ein absolutes Highlight und total spannend zu sehen. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich machen, das ist meins.
Das ist dann, mal nochmal ganz kurz, du hast quasi... Im Haushalt zu Hause, da lagen nicht die Vogue.
Null,
oder so. Nee,
null.
Also
sowas von, also meine Eltern sind zwar nicht viel älter als ich, weil sie haben mich sehr jung bekommen, aber wirklich sehr altmodisch. Also da war nichts mit Mode, nicht ansatzweise. Und das Lustige ist, darf ich eigentlich gar nicht sagen, die Mode selber interessiert mich gar nicht, sondern mich interessieren die Mädchen. Ich hab immer nur, wenn ich die Shows anschaue, schaue ich immer nur auf die Köpfe der Mädchen.
Das habe ich auch.
Und nicht auf die Klamotten. Es tut mir total leid für alle. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie gucke ich mir immer nur die Mädchen an. Und dann wurde ich auch mal abgeworben bei Katrin Huberg. Mhm. Katrin Huberg gehört zu den etabliertesten Fotografenagenturen, die wir in Deutschland haben.
München auch?
Genau, die vertritt
also München, die Beziehung ist gelaufen und du bliebst dann sozusagen.
Ach so, ja, stimmt, den gab es da noch. Ja, ja, der, mit dem war ich 3 Jahre zusammen, aber ja, das ist alles Geschichte und bin dann in München geblieben. München ist halt einfach auch so die Stadt, wo du, wenn du Karriere machen möchtest, bist du da, glaube ich, auch an der richtigen Stelle.
Gerade in der Mode.
Ja, also Mode und ja, München ist so schön sauber und der englische Garten und ich wohne in Schwabing und
mit Dachterrasse.
Die habe ich mir aber hart erarbeitet, die Dachterrasse. Ne? Auf jeden Fall wurde ich abgeworben von Katrin und habe dann durfte ich auch mal auf die andere Seite schauen. Das fand ich total spannend. Also ich habe dann Produktion und Casting gemacht, unter anderem für Bräuninger, für Tom Taylor, für Douglas-Kampagnen habe ich alles produziert und gecastet gemacht. Fand ich mega spannend, habe ich aber nicht länger als ein halbes Jahr gemacht, weil, wie soll ich das am besten sagen, mir haben die Models gefehlt selber.
Ah,
und ich hatte da, zu dem
so
Zeitpunkt,
dann.
Ja, du hast einfach schon 3 Monate im Voraus geplant und wir hatten dann irgendwie so einen Malediven-Trip für Bräuninger, also ich sitze nur im Office, also ich bin nicht in die Nähe von den Malediven gekommen und da mussten wir wirklich 3-4 Monate im Voraus schon genau wissen, welches wie viele Koffer mitnehmen, wie groß diese Koffer sind, wie schwer sie sind, weil wir so ein kleines Mini-Flugzeug gebucht hatten, extra um auf diese Insel zu kommen. Und das musste Monate vorher schon perfekt abgepasst werden. Und das war einfach nicht mein. Es ging zu sehr ins Detail und da bin ich viel zu schluderig. Also ich organisiere sehr gerne, aber
und lieber spontan als
genau.
So Monate im Voraus.
Total. Mhm. Und dann haben wir uns dort, da habe ich mich dann getrennt und habe gedacht, okay, komm, jetzt springst du einfach und machst deine eigene Agentur.
Ah, das war tatsächlich der Moment.
Das war der Moment. Das war,
Wann war das?
Der 2.8.2011.
Mitten im August?
Mitten im August habe ich ich habe so eine Förderung beantragt für die Selbstständigkeit und habe das war das Datum dann dafür. Und ich wollte unbedingt eine Agentur haben, wo ich nur meine eigenen Mädchen habe.
Du hast eine Boutique-Agentur,
genau.
Ne? Genau.
Und das weiß man gar nicht, aber ich wurde dadurch inspiriert. Es gibt eine Boutique-Agentur, die gab es schon vor mir und die heißt AM. Jetzt sage ich es ganz öffentlich, also wenn die Katrin das hört oder so, dann vielen Dank schon mal für die Inspiration. Ich fand, sie hat das nämlich genauso gemacht oder sie macht es immer noch.
Wo ist sie denn?
Ich glaube im Düsseldorf-Kölner Raum da oben. Und sie hat unter anderem Kathi Nescher und auch andere ganz, ganz tolle eigene Mädchen entdeckt und für den internationalen Markt aufgebaut. Und das war für mich die absolute Inspiration. Und genau das will ich auch. Ich will nicht eine von großen Modelagenturen sein.
Eine Fabrik.
Weil ich habe in solchen schon gearbeitet und du hast halt gar keinen persönlichen Bezug dazu. Also ich würde sagen, 98% aller Modelle, die du vertrittst, hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Geschweige denn je mit ihnen direkten Kontakt gehabt, weil du musst dann immer über die Agenturen in wo sie halt auch herkommen, ob das jetzt in Prag, Moskau, Kapstadt, Stockholm, Kopenhagen, überall auf der Welt, aber mit dem Modell selber gar nicht im direkten Kontakt sein. Und
du hast sie auch nicht unbedingt ausgewählt. Sie sind schon da.
Du verbuchst sie nur. Du bist ein klassischer Booker, der dann einfach ein Mädchen bekommt mit einem schönen Portfolio und die dann für den deutschen Markt verbuchen darfst.
Und dich interessiert quasi selbst zu entdecken. Jetzt mal gleich die Frage, wie scoutet man denn? Generell, also auf der Straße könnte ich mir noch vorstellen, dass ich jemanden sehe.
Das habe ich auch gemacht auf der Straße, ja.
Und Instagram?
Das kam später erst. Also die Agentur gibt es ja jetzt dann auch schon. Ja, im August werden wir Teenager, 13 Jahre alt.
Unglaublich. Und du hattest quasi 5 Jahre Erfahrung gesammelt, bis du
gestartet hast. Ja, so viel mein Daumen, genau. Aber was heißt Erfahrung? Ich war ein klassischer Booker. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, ich bin einfach mal gehüpft und mal gucken, was passiert. Ja, mein großer Vorteil, ich war 26 oder 27 Jahre alt. Ich hatte eine kleine Wohnung mit wenig Miete. Ich hatte kein Kind. Ich habe niemanden.
Keine Verantwortung.
Keine Verantwortung.
Außer für dich selbst.
Genau, und deswegen konnte ich dieses Risiko damals eigentlich auch problemlos eingehen, weil ich hätte daran am Wochenende im Club arbeiten können und hätte mit trotzdem mich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, mit Nudeln, mit Ketchup finanzieren können, was ich dann
aber
auch so
getan
habe.
Aber mutig trotzdem, weil das heißt ja auch, dass man sich wirklich auf sich verlassen muss, eigentlich so.
Oder Naivität.
Also ja, eine gute Kombi.
Machen wir einfach mal und haben mal was passiert. Ja? Also ich glaube, umso jünger du bist, umso einfacher wird es, weil umso älter du wirst, umso mehr zerdenkst du. Und ich glaube, ja, man findet immer Gründe, warum man etwas nicht machen sollte. Und ja, man muss bewusst sein, okay, es wird auf jeden Fall vor dir bald ein Mount Everest stehen und den hast du dann bezwungen und dann steht gleich der nächste wieder davor. Also das musst du schon einkalkulieren.
Man hat nicht einen Durchbruch, sondern eine Reihe von Durchbrüchen.
Es hat keiner auf dich gewartet.
Nee.
Niemand.
Nee, in der Branche schon gar nicht.
Nein, also denkst du, Miriam, wer?
Genau. Und du hast dich dann da wirklich, also es braucht ja auch ein gewisses trotzdem Selbstbewusstsein, um zu sagen, okay, I'll try it. Wie hast du das konkret angefangen? Also wer waren die ersten Mädchen? Wo beginnt man denn?
Ja, ich hatte einen guten Einstand. Ich habe die Agentur gegründet und damals gab es die allererste Sendung von Das perfekte Model auf Vox. Das gab es nur eine Staffel, glaube ich. Das war so das Pendant zu GNTM mit Eva Pattberg und Carolina Kurkova.
Ah ja, Kurkova.
Genau. Und da wurde ich durch Zufall von einer Münchner Produktion angefragt, ob ich nicht scouten gehen möchte für dieses Format. Und ich bin dann mit dem Antonio dann einmal mit dem Auto durch komplett Deutschland gefahren und haben dann Mädchen gescoutet. Und ich hatte mit denen vorher vereinbart, okay, ich möchte aber auch gerne für meine eigene Agentur parallel scouten. Und es hat auch wirklich gut funktioniert. Und ich bin dann ja mit dieser Rundreise von 2 Wochen bestimmt mit 10 eigenen Mädchen wieder nach Hause gekommen.
Und ihr seid wirklich durch die Straßen in die Cafés?
Wir sind komplett durch die Straßen, durch die Einkaufshäuser, durch Wind und Wetter und mussten, haben dann Polaroids gemacht, haben dann Mädels gesagt, okay, dann und dann ist der Dreh für die TV-Sendung und wir durften dann auch mal der TV-Sendung vorher casten. Aber so ein großer Ansturm war da nicht.
Aber sag mal, worauf achtet man? Also gibt es tatsächlich Frauen, die einem so direkt ins Auge stechen? Ich glaube, du hast auch so ein Auge für eben genau Mädchen oder Frauen, die nicht sofort einem vielleicht auf der Straße so, also wo der jeder nachschauen würde. Ich glaube, du würdest auch jemanden sehen, die gar nicht so sehr auffällt im ersten Moment und du siehst aber schon, was dann für
Ja, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns Model-Agenten. Also wenn du wirklich Management und Agent sein möchtest, dass du das Talent erkennst, bevor es jemand anderes tut.
Und wonach schaust du? Oder was bezeichnet man denn als Potenzial beim Modeln? Was ist es denn,
worauf also das allererste ist, worauf ich schaue. Ich bin selber 1,73 groß und stelle mich, wenn ich dann auf der Straße scoute, dann laufe ich so an den Mädchen vorbei und gucke erstmal, okay, seid ihr größer als ich? Das ist dann schon mal ein guter Indikator. Und dann schaue ich natürlich als zweiten Punkt auf die Figur, weil ich habe mir das als Aufgabe gemacht, nur Mädchen zu scouten, die einfach von Natur aus einfach Gott gegeben diesen Körper haben, weil es macht einfach keinen Sinn, Mädchen zu scouten, die wirklich Talent haben, also vom Gesicht her, aber die dann echt erstmal hart arbeiten
müssen.
Und darauf habe ich keine Lust.
Also das kann auch wieder Wellen
genau,
geben.
Genau, so. Du musst es ist ja nicht nur, dass du runterkommen musst, sondern du musst es ja auch noch halten und du musst auch noch Energie haben und das widerspricht sich gerne mal. Ja? Also es gibt Mädchen, die können das, aber ich will das gar nicht. Wenn jemand nur, keine Ahnung, so 2-3 Kilo oder sowas ein bisschen...
Das ist machbar.
Das ist machbar und dann frage ich auch das Mädchen, okay, niemand kennt seinen Körper besser als du selbst. Meinst du kriegst das hin? Ja oder nein? Selbst wenn es nein ist, ist es absolut in Ordnung. Ich scoute die Mädchen und auf Fotos, man sieht das ja dann auch gar nicht, man muss sich auch erstmal kennenlernen, dann muss man leider Gottes auch die Maße nehmen, auch wenn das immer für viele so gruselig ist. Aber wir sind in diesem High-Fashion-Bereich und da müssen halt einfach gewisse Normen sein, ja, und das ist eine gewisse Körpergröße, das sind gewisse Maße, das ist eine gewisse Attitude und das gehört einfach. Die Designer schneiden die Klamotten und du musst reinpassen, ob du willst oder nicht. Und wenn du nicht reinpasst, dann stehen hinter dir 10.000 andere Mädchen, die dann reinpassen, ne?
Und trotz Diversität heutzutage.
Also sagen wir so, wir sind schon divers.
Und das klang jetzt bei Franziska in der Folge auch schon an. Wie baut man ein Model auf und oder wie konkret geht das? Aber können wir mal diese einzelnen Schritte durchexerzieren? Also du entdeckst jemanden. Mhm. Was folgt dann? Dann kommt das internationale Placement oder erst
Es kommt immer, das musst du individuell betrachten. Also eine Franziska war 13 Jahre alt.
Mhm.
Also mit 13 macht man noch gar nichts.
Weil man sagt ja immer, man soll möglichst jung sein, aber genau.
Das hat sich komplett geändert die letzten Jahre. Also ich würde sagen, 90% aller Runway-Shows buchen niemanden mehr unter 18. Mhm. Da sind sie auch richtig strikt. Selbst wenn du eine Woche nachher 18 bist, nein, keine Chance. Die sind da so richtig.
Woran liegt das?
Das weiß ich gar nicht. Ich meine, ich finde das eine wahnsinnig gute Veränderung, weil es macht mir mein Leben etwas einfacher. Da muss ich nicht ständig irgendwie auf Schulhöfen scouten, sondern kann auch Studentinnen
ansprechen.
Genau, und das macht es mir ein bisschen einfacher, ja. Mhm. Definitiv. Es kommt immer darauf an, ist das Mädchen jetzt schon ready? Mhm. Sind die Maße richtig? Hat sie schon die richtige Attitude? Fühlt sie sich denn schon richtig wohl vor der Kamera? Das sind alles so Punkte, die du erstmal vorher wissen musst.
Welche Attitude braucht man denn? Selbstbewusstsein?
Ja, du musst, also ich meine, definitiv Selbstbewusstsein. Mhm. Aber jeder macht es auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel eine Maike hat ihr Selbstbewusstsein durch eine gewisse Introvertiertheit. Danke. Die hat einfach so eine wahnsinnige Präsenz. Die kommt rein, die ist nicht laut, die ist eher ganz ruhig. Aber sie kommt rein und sie ist da. Sie ist präsent und alle schauen drauf. Unübersehbar, ja. Und dann steht die vor der Kamera und weiß genau, das war von Anfang an schon so. Ich meine, ihr allererster Job war eine Prada-Kampagne.
Ja, ja.
Und dann gibt es wieder Mädchen, die brauchen einfach ein bisschen länger. Die müssen erstmal, die sind zu verkopft.
Mhm, genau. Die denken zu viel.
Die denken zu viel. Mhm. Und dann sage ich dann auch, okay, gut, komm, lass uns noch ein paar Test-Shootings machen. Ich sehe dich denken auf Bildern. Und wenn ich das sehe, sehen das alle anderen großen Casting-Direktoren auch. Ja? Und die wollen dann immer gefühlt so eine mathematische Lösung haben, wie sie es denn machen sollen. Und das gibt es nicht. Ja? Sondern das muss von ganz tief innen kommen.
Und eigentlich unter Models, man lernt es auch, indem man Editorials durchschaut. Oder man kriegt dann so eine Idee von, wie es sich anfühlen könnte.
Ja, aber da brauchen manche Mädchen halt einfach ein bisschen länger. Absolut. Als andere. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, dann nehmen wir uns halt einfach die Zeit. Ich meine, ich mache den Job, bis ich in der Kiste liege, also von daher alles gut.
Manche haben auch mehr diese Runway-Attitude oder die laufen, tun sich leichter beim Laufen für Shows. Manche sind mehr
Foto und Video gehen.
Ja, also, genau. Oder bewegen sich damit so eine andere Möglichkeit.
Ja, also du musst halt gucken, okay, was für ein Mädchen habe ich hier gegenüber und was für Talente hat sie? Und ich achte dann nicht so unbedingt auf das, was sie nicht kann. Klar, das üben wir, aber ich betone das, was sie besonders gut können. Es gibt welche, die, ich hatte die Charlie Weiss und die Charlie, die war halt einfach so die Granate vor der Kamera, wenn es um Videodrehs ging. Es war unfassbar.
Und die ist jetzt eine, die nicht die optimale.
Also nee, die ist eigentlich unter 1,70 genau. gewesen und es war die absolute Mega-Ausnahme, weil die einfach so bildschön waren, so fotogen und wir selbst über Jahre hinweg dann Modekunden dafür gewinnen konnten, dass sie mit ihr arbeiten, obwohl sie eigentlich viel zu klein war.
Das ist übrigens, finde ich, auch das Spannende an dieser ganzen Branche, dass sie immer wieder die eigenen Regeln brechen.
Ja, ja.
Also so, man hat Regeln, aber...
Alle sagen, ja, okay, Kate Moss ist doch so klein. Aber Kate Moss ist Kate Moss.
Ja, exakt.
Es tut mir leid, wenn ich mir heute immer noch die Bilder anschaue, wo sie jung war. Wenn die heute nochmal kommen würde, die wäre genauso erfolgreich. Und das ist das, was unbezahlbar ist und was halt einfach ein Model von einem Topmodel unterscheidet. Wir kennen uns noch von Unity-Zeiten. Da war ich noch eine kleine Assistenzbookerin, da warst du da schon ein etabliertes Model bei denen. Ich weiß noch, das war vor 4 Jahren, 5 Jahren. Und auf einmal sehe ich ein Cover von dir mit diesem ausgestellten, weiten
T-Magazine.
T-Magazine, genau, ist auch in deinem Buch zu sehen. T-Magazine-Cover. Und ich so, das Gesicht kennst du. Das kennst du, das ist doch die Birte. Also dann habe ich dich gleich angeschrieben und ich so, hey, ne? Und du warst dann auch die erste bei mir in der Runde, die jetzt nicht mehr 18 war, sondern etwas älter.
Ach, das war mir gar nicht bewusst.
Ja, ja, du warst die allererste. Du warst die allererste und ich habe das gleich gekriegt. Das ist mega, was eine Marktlücke, ja?
Ja. Du hast sofort gesagt, so Icon, Iconic.
Ja, genau. Und dann kam ja dann irgendwann Sandra Heller und Co.
Jetzt liebst du es.
Ich liebe es, weil erstens seid ihr so ultra professionell. Es ist so einfach, mit euch zu arbeiten. Euch muss man nicht erklären, was eine Option ist. Macht alles ein bisschen einfacher. Und ich finde es unfassbar spannend zu sehen, wie wenn ich zum Beispiel ein Briefing bekomme von einer Anfrage, die wollen eigentlich so bis Mitte 20 oder vielleicht 30 gehen und ich haue euch trotzdem raus.
Echt, machst du?
Natürlich. Weil ich mir dann denke, so, ey, wart mal ab. Und so oft kommt es, dass sie dann trotzdem euch Ältere buchen.
Das ist ja, irre.
Und das macht. Ja, weil wie du sagst, sie brechen ihre Regeln. Ich habe das auch gelernt. Ja, ich hatte mal, als ich in meiner ganz anderen Agentur war, hieß es, okay, wir wollen eine brünette Langhaarige haben. Und dann haben wir ein Mädel hingeschickt zum Casting, die hatte blonde kurze Haare und die hat den Job gekriegt.
Ja, ja.
Und deswegen, also es ist, manchmal musst du den Kunden erstmal was Neues zeigen. Also ich mache schon bewusst, ich habe ja nicht viele, ich habe ja nur 20 Mädchen roundabout und da kriegt der Kunde ja eh keine Massen an Vorschläge, aber da sage ich trotzdem, schau sie die mal an. einfach nur mal anschauen. Und dadurch, dass ich ja nur so ein kleines Board habe und nur 5 Modelle schicke, schauen sie sich aber auch alle 5 Modelle an. Ja, als wenn ich jetzt bei einer großen Agentur bin und jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Modelle schicke. Und da haben die wenigsten Caster so also richtig Bock, jedes einzelne Mädchen, sondern
auch nicht die Zeit.
Erstens die Zeit nicht. Und dann schauen sie sich nur das Profilbild an. Taugt die nicht? Und wenn du da das falsche Profilbild mal ausgesetzt hast, dann kann das Buch noch so teuer sein. Du wirst nicht angeguckt. Du hast eine ganz andere Verbindung mit dem Kunden dann, weil er genau weiß, okay, wenn ich jetzt bei der Miriam anrufe, die kennt ihre Mädchen
aus dem In- und aus dem FF oder
aus dem In- und auswendig. Und wenn die mir sagt, die kann das oder die kann das vielleicht auch nicht, dann glaube ich ihr das auch, ja? Oder sie hat eine tolle Haut, gerade für Beauty. Oder sie hat tolle Hände oder sie kann sich besonders gut bewegen. Oder die suchen sich ein New Face aus und fragen, kann die das? Und sage ich, okay, nee, die kann das noch nicht.
Ah ja, genau, die ehrliche Antwort.
Die ehrliche Antwort. Und ich einfach sage, okay, wenn du das machen möchtest, dann schau dir mal lieber die an.
Das ist auch vielleicht der Vorteil von so einer Boutique-Agentur, wie du sie hast, dass es so tailor-made ist. Also, dass du nicht nur die Mädchen alle wirklich kennst, ausgewählt hast, aufgebaut hast, sondern dass du da dann so eine Verbindung mit dem Kunden ganz anders entstehen kann, wahrscheinlich als auf also Fabrikagenturen.
Total, absolut. Da ist eine größere Vertrauensbasis da. Klar, wir können jetzt nicht hier diese klassischen Otto-Kataloge bedienen, weil die einfach Massen an Mädchen brauchen. Aber wenn es dann um coole Kampagnen geht, sind wir dann so der Ansprechpartner, lustigerweise. Also wir machen wenig E-Com, wir machen hauptsächlich die Kampagnen für die Mädchen.
Ich glaube, für die Zuhörerin, ich könnte mir vorstellen, dass auch viele dabei sind, die vielleicht Model werden wollen. Und da, um mal zu verstehen, was nach dem Entdecken passiert. Also individuell, sagen wir mal, gut, eine Ältere wird anders behandelt werden als eine Blutjunge, die noch nie gemodelt hat. Also du würdest erstmal wahrscheinlich sie zu Fotoshootings schicken.
Genau, ich würde erstmal ein paar richtig tolle Testshootings arrangieren. Aber da bin ich auch sehr picky, weil ich möchte wirklich, wenn ich ein tolles Mädchen habe, dann will ich aber auch nur mit dem Besten arbeiten. Das heißt, das beste Mädchen mit dem besten Fotografen, dem besten Stylisten und dem besten Hair und Make-up, also das ganze Team, ergibt gleich ein ganz tolles Foto.
Das ist übrigens auch nochmal interessant, weil du arbeitest ja nicht nur mit Models, sondern eben genau mit den ganzen Beauty-Team, alles, was dazugehört.
Genau. Und wenn nur eine der Komponenten nicht stimmt, wird das Bild auch nicht gut. Ja, also, weil Model oder Fotograf oder Hair und Make-up ist kein geschützter Beruf. Alles kann sich Model nennen, ne? Alles kann sich ein Fotograf nennen, sobald ich eine Kamera habe. Ja? Aber wenn sich bei mir Fotografen vorstellen, weil sie gerne irgendwie mit mir arbeiten wollen, schaue ich mir erstmal ganz gründlich das Portfolio an. Passt das denn zu meinen Mädchen? Hat das einen Mehrwert für meine Mädchen? Ich bin dann auch ehrlich und schreibe dann dem Fotografen gerne mal zurück, okay, vielen Dank, aber dein Portfolio ist mir noch nicht stark genug.
Komm gerne irgendwann zurück,
um Gottes Willen, aber das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich möchte natürlich meine Mädchen international so stark wie möglich aufbauen und wenn du 10.000 Euro für ein Mädchen möchtest, muss dieses Mädchen auch wie 10.000 Euro aussehen, ja? Und das schaffst du halt nur mit den richtigen Kontakten und auch tolle Fotografen haben natürlich auch ein gutes Auge wollen dann. Und Fotografen wollen jetzt auch kein Mädchen haben, die jetzt gefühlt schon mit 100 Fotografen getestet hat, ja, sondern wollen auch schon ein bisschen unique. Ja, und so kriegst du dann ein hochwertiges Buch in kürzester Zeit aufgebaut. Es gibt keinen richtigen Plan. Du hast so einen groben Plan, aber du musst immer Step by Step gehen. Dann kommt irgendwie ein Shooting und auf einmal siehst du Bilder, wo du denkst, boah, genau das. Und dann schicke ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt einen richtig geilen Test habe oder richtig, richtig gute Polaroids. Eli, vielen Dank, du bist mein Held. Und der macht immer für mich Polaroids, und weil der einfach so talentiert ist. Polaroids sind somit das Allerwichtigste, was du als Model haben kannst. Gerade für den Anfang, wenn du international durchstarten möchtest. Weil nur mit Polaroids kannst du zum Beispiel auch eine Prada-Kampagne kriegen.
Wo du ganz natürlich...
Ganz natürlich, ohne Make-up, hinter einer neutralen Wand, Haare geschlossen, Haare offen, im Seitenprofil, Ganzkörper, das ist so der Einstieg, womit eigentlich die Basis komplett anfängt. Und dann schicke ich das gerne mal an
Casting, wie
Ashley Brokaw, die halt für Prada und für Louis Vuitton zuständig ist, oder an Pierre Giorgio, DM Casting, genau, der für Versace, Max Mara, Saint Laurent und, ach Gott, die Liste ist lang, ist. Und um da einfach mal zu schauen, okay, wie ist die Resonanz? Springen die gleich auf dieses Mädchen an? Das ist ja auch immer so ein Indikator, um zu wissen, okay, gut, wir sind auf der richtigen Seite oder in der richtigen Linie.
Also im Grunde ist es wirklich aufbauen, international platzieren und dann einfach
schauen, wir mal, was passiert.
Genau. Und das bleibt individuell. Das kann bei jedem Mädchen oder bei jeder Frau ganz anders.
Weil es gibt auch Mädchen, ja, die mich kennenlernen, dann fragen, ja, wie viel verdient denn ein Model? Es gibt keine Frage, die ich so schwer beantworten kann wie das. Ja? Von bis.
Von null sogar bei manchen Editorials.
Aber auch es gibt halt so diese kommerzielleren Mädchen, die dann zum Beispiel auf einmal richtig gut gebucht werden, so für kommerziellere Jobs, die jetzt nicht so in diesem High-End-Bereich sind, die verdienen sich ein goldenes Näschen. Und dann willst du in diese High-Fashion-Welt und das zieht sich dann manchmal und manchmal gibt es auch Wochen, Monate gar nicht. Machst ein paar Editorials und rechts und links und dann kommt wieder ein richtig fetter, großer Job, wo du dann erstmal wieder 20.000 Euro verdient hast oder mehr.
Das finde ich aber auch nochmal gut, dass du das sagst, weil das einfach wirklich die Realität der Realität entspricht.
Es gibt diese keinen direkten, geraden Weg, den gibt es einfach nicht. Dafür sind die Komponenten einfach so unterschiedlich. Es müssen die richtigen Projekte sein, du musst zu dem richtigen Zeitpunkt Zeit haben, das müssen die richtigen Leute auf dich ansprechen.
Das ist eine Timing-Frage. Also du hast so ein interessantes Board. Gut, Maike hat, glaube ich, jahrelang Fulltime oder modelt immer noch Fulltime.
Ja, absolut Fulltime.
Aber es gibt auch viele, die das mal zeitlang, jahrelang gemacht haben und irgendwie auch trotzdem noch so andere spannende Seiten haben. Also die irgendwie mehrere Wege
verfolgen. Du meinst, dass ich jetzt mal wieder angeben soll, dass ich sowieso die tollsten Mädchen habe, weil von meinen 20 Mädchen ich 2 Mädels mit einem Doktortitel habe oder mehrere Mädchen, die jetzt gerade ihren Bachelor in Psychologie gemacht haben und jetzt ihren Master dranhängen. Möchtest du darüber reden?
Ja, weil ich denke, dass es ein bisschen auch was damit zu tun hat, also mit einer Ausstrahlung dieses... Martin Margiela hat es immer gesagt, er hat echt Frauen damals schon aus, also er war ja ganz, ganz früh, Ende 80er, 90er Jahre, hat immer gesagt, er will nicht, dass die Frauen auf dem Laufsteg nur angeschaut werden, sondern dass sie zurückschauen. Und das waren meistens Frauen, die irgendwie im Leben standen. Die eine war Zahnärztin, die andere war Journalistin. Und so ein bisschen habe ich das bei dir das Gefühl, das ist immer noch Avantgarde, weil du auch niemals jemanden sagen würdest, du entweder du bist Fulltime oder du lässt es, sondern du bist echt jemand, die encouraged, hey, do whatever you want, you do you and I do the rest.
So ein bisschen. Ja, es muss natürlich, also ich brauche schon jemanden, der natürlich flexibel ist.
Und der den Willen
hat. Also der den Willen hat, genau. Anders geht's gar nicht. Und was bei mir, glaube ich, auch mir das oberste Credo ist, ich kann Bitches nicht leiden. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen hart, weil wir sind so klein. Und wenn ich jetzt jemanden aufnehme, die einfach sehr anstrengend ist und was auch immer, irgendwelche Kriterien hat, die...
Hatten wir schon, ich erinnere mich.
Haben wir schon öfter mal gehabt. Die wird bei mir ganz schnell aussortiert. Kein Geld der Welt ist es mir wert, weil ich mache das Ganze alleine. Das ist hier so alles sehr familiär und ich nehme das dann mit in meinen Schlaf rein. Und darauf habe ich gar keine Lust. Und wir haben das hart erarbeitet, dass wir es nicht mehr machen müssen. Mhm. Und deswegen, es funktioniert mit euch einfach so einfach. Ich schicke euch eine SMS, eine WhatsApp. Hier, passt das? Und meistens innerhalb weniger als 5 Minuten antwortet ihr mir. Und das heißt, ich kriege um 11 Uhr die Anfrage vom Kunden und um 11.05 Uhr habe ich von euch das Feedback. Das heißt, um 11.06 Uhr hat der Kunde schon alles, was er braucht. Ja, wir arbeiten unfassbar schnell, wir arbeiten unfassbar professionell. Weil wenn ich euch sage, ich brauche das und das, dann kriege ich das aber auch in wirklich Minuten, manchmal Stunden zwar. Aber das geht zack, zack. Ihr habt Bock, ihr wollt, ihr pusht alle mit, ihr fördert euch gegenseitig.
Das ist unglaublich. Das habe ich noch nie erlebt. Also es gibt eine Solidarität, finde ich, bei Models ganz oft. Aber bei dir, das ist wirklich, also wir mögen uns alle untereinander, wir supporten uns alle. Also das ist wie so ein größerer Schwesternkreis, könnte man
definitiv
fast sagen.
Definitiv. Und das ist einfach so, das ist mir persönlich so wichtig, weil es...
Du förderst das auch.
Ich sage das auch extra. Ich möchte das auch gerne aus dem Grund, weil jetzt eine Birte, eine Maike, eine Franziska nicht dafür kann, dass sie jetzt diesen Job bekommen hat. Ja? Das sucht der Kunde aus. Und wir haben alle unsere Hochs und Tiefs und selbst eine Maike oder eine Franziska, die sehr erfolgreich sind, aber die heben dich auf und sagen, okay, weißt du was? Ich habe das jetzt auch erst alles schon passiert. Und du hast endlich jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst und man fängt sich auf und man motiviert sich wieder neu. Und
aufzustehen. Und
aufzustehen und sagen, weil du bist nur so stark wie dein schwächstes Glied. Sagt man so schön, ne? Deswegen.
Wie würdest du denn dein Board beschreiben? Weil wir sind komplett unterschiedlich. Total. Wir kommen uns überhaupt nicht ins Gehege, wenn man das mal so sagen will. Wir haben auch irgendwas gemeinsam. Sowas.
Das Gemeinsame ist halt dieses Hochprofessionelle, diesen Willen, dieses ich möchte gerne. Ich möchte wirklich versuchen, so weit wie möglich in diese High-Fashion-Welt, diesen Inner Circle zu gehören und mit den spannendsten und interessantesten Leuten zu arbeiten. Das ist hier kein Hobby.
Nee. Nee, genau, das stimmt. Wir betrachten es alle nicht als Hobby.
Ihr betrachtet das alles nicht als Hobby, sondern ihr nehmt das ernst, weil ihr genau wisst, was wir für Kunden haben. Mhm. Und selbst wenn es ein Editorial ist, was unbezahlt ist, was für eine Sichtbarkeit. Und schlussendlich ist das ja alles nur ein Dorf. Jeder kennt jeden. Der Hair and Make-up von heute arbeitet nächste Woche mit einem anderen Team zusammen und sagt dann, boah, ich habe die Birte letzte Woche geschminkt. Die ist ja so toll, die passt auch so prima ins Projekt. Oder der Fotograf. Und das ist eine Mundpropaganda. Und das vergeht natürlich auch ins Negative. Oh nee, mit der kann ich nicht arbeiten, die hat ja Pickel. Oder die war ja zickig oder was auch immer, ne? Das kommt alles zurück. Und ihr seid einfach so professionell, ihr habt die beste Haut. Und wenn irgendwas ist, ruft ihr mich sofort an, sagt Miriam, guck mal, schau mal, ich bin jetzt gerade ein kleiner Streuselkuchen wegen, ne? Oder ich muss mich jetzt mal 3 Wochen rausnehmen, weil... Also wir können über alles reden, dann blocke ich euch für diesen Zeitraum und ihr ruht euch aus. Oder auch bei Franziska, als die gefühlt 3-4 Monate am Stück gearbeitet, habe ich dann irgendwann gesagt, so ey, wir müssen eine Bremse reinmachen. Jetzt geben wir dir einfach mal ein paar Wochen wieder Pause und danach ist die wieder voller Energie und Tatendrang.
Und hat auch wieder Lust.
Genau, und ich bin da niemand, der mit einer Peitsche dahinter steht, sondern das ganze Gegenteil, weil ich will, dass ihr Spaß habt. Weil nur wenn ihr Spaß habt, gebt ihr ein wahnsinnig gutes Ergebnis ab und der Kunde ist begeistert und kommt dann auch wieder.
Und haben wir äußerlich in deinen Augen was
Nein,
gemeint?
Nein, nö. Also ich habe darüber noch nie nachgedacht. Mir fällt das immer nur von alleine auf, dass ihr alle so unterschiedlich seid. Es ist nie geplant. Ich scoute ja auch nie, oh, jetzt brauche ich eine Blonde oder... Nee, aber einen Traum
das
hätte ich noch...
Das wollte ich eh fragen.
Ja, ich will so gerne noch eine richtig schöne Asiatin haben. Irgendwie tue ich mir da in Deutschland sehr schwer.
Aber das, eine ganz junge oder eine...
Ach, da bin ich offen. Das ist mir total wurscht. Sowas fehlt noch so ein bisschen in meiner kleinen Runde. Aber ansonsten, ich bin für alles offen. Es muss halt Klick machen. Ich muss mich als Agentin in dieses Mädchen verknallen. Auf eine Art, auf einer professionellen Ebene natürlich. Ne? Ich schlussendlich, du verkaufst ja. Es klingt jetzt ganz doof. Vielleicht, ich hoffe, ich kriege keinen Shitstorm deswegen. Aber wenn ich euch jetzt als ein Produkt mal... Ich muss dieses Produkt in- und auswendig kennen, damit ich es auch dementsprechend verkaufen kann. Genau. Aber so, ich bin ja für alles offen. Die Grundsachen müssen stimmen, die Personality muss stimmen und es muss einfach zwischen uns matchen. Wir haben beide Lust und ich glaube, dass wir gut zusammenpassen und den Weg gemeinsam gehen. Das war bei einer Franziska oder einer Maike, weißt du, die kommt aus ihrer Asien-Rundtour und wir scouten die dann und wir stellen einfach mal ihr Leben komplett auf den Kopf. Das war nichts, was sie für sich ausgesucht hat.
Geplant hatte.
Genau,
nee.
Auch eine Franziska nicht. Klar, sie wurde angesprochen, hey, Model und so weiter. Aber das nimmst du ja auch oftmals als Teenager gar nicht so wirklich ernst. Und dieses Leben komplett auf den Kopf zu stellen, was komplett Neues zu kreieren, womit sie selber gar nicht gerechnet haben. Und innerhalb von einem Jahr haben die schon die halbe Welt bereist. Ja? Das kann dir nie wieder jemand wegnehmen, diese Erfahrung.
Weißt du, du kannst das Jahre weitermachen und du kannst immer noch anfangen zu studieren oder, also ich meine, das ganze Welt steht dir offen.
Total. Du musst ja nicht mehr mit 18 jetzt deine Ausbildung machen und das, ich meine...
Oder du finanzierst das easy selbst, ja. Weißt du, bist unabhängig.
Du musst auch das Studium nicht innerhalb von 3 Semestern durchziehen. Lässt dir halt ein bisschen mehr Zeit.
Genau.
Und also du bist mit Mitte 20 immer noch jung genug. Ich meine, die Lebensdauer ist ja mittlerweile deutlich länger. Also wir müssen jetzt nicht hier mit 20 schon Studium fertig haben, mit 25 Kinder kriegen und verheiratet sein.
Wie hat sich denn diese Modewelt, seit du dabei bist, geändert? Also in terms of digital. Du hast ja angefangen, da gab es noch analog, oder?
Ja.
Genau, und dann digital.
Gott, das ist leid.
Oder Trends auch.
Also was sich total geändert hat, sind diese Modelbücher.
Ah, stimmt, die hat man immer rumgeschleppt.
Die waren so schwer. Also umso mehr Material drin war, umso schwerer. Dann hast du ja noch deine Wasserflasche gehabt und deine High Heels.
Und man musste so aufpassen, dass man da nicht... Also ich habe so Mädels getroffen, die dann in der U-Bahn zack weg war in New York.
Die waren ein kleines Vermögen wert, diese Dinger. Also es war richtig teuer. Oder auch, was die Models damals an Kosten hatten, alleine schon wegen diesen scheiß Modelbüchern. Also als ich bei Katrin war und wir haben dann wieder für Bräuninger oder was auch immer gecastet, da kamen schubkarrenweise die Bücher. Schubkarrenweise. Ja, das
mit Kurier,
genau. Und dann hatten wir da 50 Modelbücher, die der Kunde sich dann angeschaut hat. Und dann musste der ganze Scheiß wieder zurückgeschickt werden. Und das aus nach Paris, nach New York und so weiter. Das waren alles Kosten. Das war nicht mehr feierlich. Und das ist ja komplett weggefallen. Also klar gibt es noch Modelbücher, die du in Mailand... Aber selbst... Machst du jetzt auf dem iPad.
Ja, machst du mit links, genau.
Machst du mit links auf dem iPad, hast du dann dein französisches Buch, dein Mailänder Buch, dein London Buch.
Jeder Markt hat ein anderes Buch.
Ja, jeder Markt hat natürlich seine eigene Vision und seinen eigenen Kundenkreis. Also macht jeder mag sein Buch auch individuell für das Mädchen. Aber das ist zum Beispiel weggefallen, da bin ich auch heilfroh. Und das nicht mehr, also gerade auch in Deutschland, keine Castings mehr.
Viel E-Casting, ne? Oder Direct Bookings?
Hauptsächlich Direct Bookings. Mhm. Im E-Casting sind es hauptsächlich, wenn es dann um Beauty-Sachen geht oder um Haargeschichten, weil die einfach detaillierter angeschaut werden, weil in dieser Nahaufnahme müssen halt einfach die Haare gesund sein oder auch die Haut in dem Falle besonders gut für diese Beauty-Aufnahmen, weil Retusche einfach ein kleines Vermögen wert ist.
Gibt es auch negative Veränderungen? Oder irgendwas, was dir fehlt?
Fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein. Also was man natürlich jetzt gesehen hat, die letzten Jahre, es wird immer verstärkt, ist natürlich die älteren Mädchen. Ich meine, du warst ja selber jetzt vor ein paar Wochen beim Balmain-Casting in Paris und ich glaube, 60% der Mädels bei Balmain waren alle 40 plus. Also da hat sich unfassbar viel geändert. Und da holen sie jetzt alle ehemaligen Topmodels aus den 90ern und 0er Jahren wieder her und schicken sie wieder die Runways. Und das sieht man natürlich. Und natürlich, dass halt alle ethnischen Gruppen komplett vertreten sind.
Und sag mal, wenn jetzt Zuhörerinnen, Junge, die gern modeln würden, also hast du einen Tipp, den du mitgeben wollen würdest? Oder wer kann sich bewerben?
Also bewerben können sich mal alle, aber man darf nicht traurig sein, wenn man nicht genommen wird. Weil das hat nichts mit dir als Person zu tun, sondern du passt einfach dann nicht in den Kundenkreis. Das ist ja so der Punkt, der so schwierig ist. Ja? Wenn du natürlich jetzt die richtige Größe mit dem richtigen Look hast und dein Walk ist nicht gut, dann kann man daran arbeiten. Aber wenn dein Walk gut ist, aber jetzt die Proportionen oder der Look einfach nicht passt, dann kann dein Walk noch so gut sein. Ja?
Also und es gibt auch Mädchen, die machen eher Laufsteg, eher Fotos. Das geht auch noch à la limite, aber du kannst halt...
Du musst ja auch sehen, es gibt ja so viele Arten auch von Modelagenturen. Es gibt kleinere Modelagenturen, die sehr regional sind. Dann gibt es große Modelagenturen, die den nationalen Markt extrem gut abdecken und dann für so klassische deutsche Kunden wie Otto oder Zalando und Co., also diese klassischen E-Com-Sachen, wo du jetzt nicht unbedingt über die Landesgrenzen hinauskommst. Und dann gibt es auch welche, die sich da wirklich spezialisiert haben, so wie ich, die dann wirklich schauen, okay, Deutschland ist zwar spannend, aber der Fokus ist international, weil ich gelernt habe, wenn du international gerockt hast, funktioniert es in Deutschland sowieso.
Ja. Und würdest du da jemand, der sich jetzt vielleicht schüchtern denkt, oh, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, kann man überhaupt einen Tipp geben?
Nee, nicht so wirklich. Einfach mal springen. Wie gesagt, ausprobieren kann man es ja definitiv. Ah ja, ein Tipp noch. Diese Model Schools, komm, macht euch ein Portfolio selber und zahlt dafür eine Menge Kohle.
Don't do it.
Don't do it. Oder auch Modelagenturen, die einen aufnehmen, nur unter der Prämisse, dass du 2.000 Euro
zahlst. Wichtige Warnung.
Nicht machen. Don't touch it. Ja? Dann bei so eine gute Modelagentur besteht darin, dass sie dich gratis aufnimmt. Also, dass sie nicht von dir irgendwas
eine Aufnahme-Fee oder so ein Quatsch.
Nee, also das ist, glaube ich, ja, das ist der wichtigste Punkt. Und bei Models.com und bei der Vogue sind halt einfach die wichtigsten Agenturen gelistet.
Die seriösen.
Man würde ja mal meinen, das könnte mal ein bisschen abgedatet werden, ja. Aber okay. Aber da bist du auf jeden Fall schon noch auf der sicheren Seite.
Würdest du rückblickend irgendwas anders machen?
Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, auf jeden Fall.
Was denn alles?
Ach, alles. Ich meine, ganz ehrlich, weißt du, wie oft, ich habe es ja vorhin am Anfang schon gesagt, es hat keiner auf mich gewartet, als ich diese Agentur gegründet habe. Und ich hatte das Gefühl, ich bin einen Schritt nach vorne, drei Schritte zurück, einen Schritt nach vorne, drei Schritte zurück. Und ich hatte auch meine Phasen, wo ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr.
Warum mache ich das überhaupt?
Aber ich hatte keinen Plan B. Ich glaube, das war mein großer Vorteil, dass ich... Ich meine, ich habe zwar eine Ausbildung als Friseurin, aber ich konnte ja nie Haare schneiden. Und dann war ich Agentin und ich konnte nichts anderes.
Und du wolltest auch nicht Autoagentin oder sonst was werden.
Nee, gar nicht. Und ich hatte mein Ego stand mir auch im Weg und gedacht so, nee, ich beweise euch das irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht wie,
genau,
zu dem Zeitpunkt, aber da war mein Ego zu groß, weil man kennt sich ja untereinander und Scheitern war nie eine Option.
Und aufgeben auch nicht.
Aufgeben und scheitern war nie eine Option. Egal, dass ich nur Nudeln mit Ketchup gegessen habe oder so und dass ich da ganz viel geweint habe.
Hast du?
Oh ja, ich habe mir ja überlegt, ob ich ins Kloster gehe.
Ehrlich?
Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe ins Kloster, da kann mir keiner was tun.
Ist mir egal.
Ja, ich bin ja nicht mal religiös.
Genau.
Aber nee.
Einfach raus aus.
Ja,
aber du hattest auch immer jemanden, der dich aufgefangen hat, ne?
Ben ist ja jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren an meiner Seite. Und, aber nichtsdestotrotz, wenn du es alleine machst, du musst halt dir immer alleine in den Hintern treten.
Mhm. Dich immer nicht wieder neu aufbauen.
Und irgendwann, ich hatte das Gefühl, das kam mit der Schwangerschaft, weil auf einmal kam es. Ich weiß nicht, wieso.
Das ist ja echt interessant.
Es kam, auf einmal kamen die Kunden, wo ich jahrelang gebettelt, was heißt gebettelt?
Ausgerechnet in dem Moment, wo man denken würde, oh Gott, jetzt habe ich gerade genug zu tun in anderer Hinsicht.
Und auf einmal kam es. Und das lief, und auf einmal ging das Stahlberg nach oben. Ja, und es ist momentan kein Aufhalten. Also so nach dem Motto, ich habe jahrelang gesät und endlich sprießt es. Und wir sind mittlerweile so anerkannt. Wir haben so viele internationale Kunden. Man würde ja meinen, okay, ich sitze in München, in Deutschland, die deutschen Kunden. Nee, es ist wirklich, wir kriegen aus Australien Anfragen, wir kriegen aus Skandinavien, wir kriegen aus Holland, aus Belgien. Ich hatte die Hella gebucht für einen belgischen Kunden, sie kommt aus London in Athen. Ja,
ja, ja.
Also, total international. Oder auch, ja, die ganzen Casting-Direktoren, die bei uns anfragen. Also es ist wirklich unfassbar. Alle wollen meine Mädchen auf einmal haben. Und deswegen, ich werde deswegen immer strenger sein in der Auswahl und auch mit wem wir arbeiten, damit das Level auch halten. Ja, also es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, okay, gut, jetzt verschleudere ich euch für alles. Nein, jetzt erst recht nicht. Und ich sag auch gerne meinen Job ab, nur um halt einfach, weil mir vielleicht die Gage nicht passt oder weil die Nutzungsrechte einfach viel zu viel sind im Verhältnis für irgendwas oder weil der Fotograf mir einfach weil das Team jetzt einfach nicht so stark ist, wie ich mir das eigentlich für mein Mädchen wünsche.
Also würdest du auch nicht unbedingt größer werden wollen?
Nee. Also ich sag mal so, wir haben noch ein bisschen Kontingent für ein paar Mädchen zum Aufnehmen.
Mhm.
Aber das muss definitiv, also ich werde keine 50 in Aufwärts haben, um Gottes Willen. Also ich glaube, bis 25, 30 kannst du handeln, weil ihr halt einfach alle so pflegeleicht seid und es dann dadurch auch geht. Aber mehr wird es wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen.
Und würdest du weiter hauptsächlich das alleine machen oder würdest du dir vorstellen, auch ein Team, also noch ein größeres Team mit Bookern aufzubauen? Oder ist das dann schon wieder keine Boutique-Agentur? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist, ich bin da auch schon seit Jahren hin und her gerissen. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal eine PA.
Eine tolle.
Bin ich auch eine ganz süße. Und da, ich muss mich da, glaube ich, selber ein bisschen reinfuchsen, sozusagen auch mit, in Anführungsstrichen, Mitarbeitern, weil ich, glaube ich, keine gute Chefin bin.
Was wir nicht glauben. Aber gut, du bist nicht jemand, der Bossi auftritt. Nee,
gar
und jemand
nicht, weil für mich ist ja auch, wenn ich euch jemand aufnehme, wir machen das auf Augenhöhe. Wir gehen gemeinsam den Weg, ja? Und da ist jetzt keine Hierarchie und meine Assistentin darf mir knallhart auch ihre Wahrheit ins Gesicht sagen. Also da muss hier keiner, dann überlege ich, denke ich mir, okay, passt das? Klingt das jetzt plausibel oder will ich jetzt trotzdem das so durchziehen, wie ich das möchte? Und von daher, ja, alle sollen Spaß haben. Ich will keinen Job haben, der mühselig ist, der mir keinen Spaß macht. Ich will, dass ihr alle Freude habt. Ich will einfach, ich will eine gute Zeit.
Mhm. Jetzt nochmal auf das Kind. Wie verbindest du denn das? Also Mann würde man das jetzt nicht fragen, Entschuldigung, aber es ist schon, finde ich, bewundernswert. Du hast einen Mann, der arbeitet, du arbeitest fulltime in einem wahnsinnig, eigentlich in einem Job, in dem man nie wirklich off ist. Es kann auch sonntags in Fashion, während Fashion Week.
Ja, ja, von Montag bis Sonntag arbeite ich ja, ja. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Sagen wir es mal so. Also ich weiß noch, ich bin froh, dass Charlie an einem Samstag geboren worden ist, ohne Fashion Week.
Ja, genau.
Und weil ich bin dann freitags so schwanger in die Klinik gegangen, weil der kleine Mann nicht kommen wollte. Und da habe ich dann noch meine letzten Telefonate gemacht und habe dann, ich habe dann einen Kaiserschnitt haben müssen und 3 Tage, noch im Krankenhaus, habe ich mit dem Laptop da gesessen und wieder angefangen zu arbeiten. Ja, das war schon hart. Also das muss ich schon sagen. Also, puh. Aber wenn ich es nicht mache, macht es halt keiner. Also es gibt kein zweites Kind. Das kann ich nicht handeln. Mhm. Mit ihm, jetzt ist er 4 Jahre alt, das funktioniert super. Also er ist, wenn ich ihn dann von der Kita abhole, haben wir dann auch erstmal unsere Primetime. Und dann arbeite ich dann auch erst wieder, teilweise, wenn er wieder im Bett ist oder so.
Wenn es ganz dringend ist vorher, deshalb kennen wir alle Charlie zumindest vom Telefon.
Ja, Charlie liebt es dann
genau,
auch mit rein zu quatschen.
Genau.
Ja, aber ich meine, ihr wisst das, ihr nehmt da auch rauf Rücksicht. Und wenn es jetzt nicht ein absoluter Notfall ist, dann könnt ihr auch alle mal 1 Stunde oder 2 Stunden warten. Und ja, bei mir gibt es nur 2 Sachen. Entweder ich habe die Zeit mit meinem Freund und meinem Kind oder ich arbeite.
Und das versuchst du auch zu trennen. Ne? Am Wochenende merkt man immer, wenn, also außerhalb der Fashion Week natürlich, ich denke dann immer, ach, ich schicke es jetzt, weil ich jetzt gerade im Kopf habe, aber ich weiß genau, dass vor Montag, wenn es jetzt nicht was urgent ist, dann kriege ich die Antwort
am
Montag.
Ja. Ja, weil das muss dann auch nicht. Irgendwo muss dann auch irgendwie mal so eine kurze Zeit, weil sonst bist du, ich hatte schon 2-mal ein Burnout, ich weiß, wie es ist. Und,
ehrlich? 2-mal schon?
2-mal, ja. Einmal mit Mitte 20 und einmal, ja, jetzt mit der Geburt von Charlie.
Und war das eher stressbedingt oder eher?
Nee, gar nicht, sondern, weißt du, du hast ja einen Anspruch an dich selbst und dann hast du noch diesen extremen Schlafmangel mit Baby. Und das war einfach irgendwann, und ich hatte Angst, euch nicht gerecht zu werden. Also ich habe mich da einfach unfassbar selber unter Druck gesetzt und das hat dich dann irgendwann mal K.O. gehauen. Ja? Ich habe das wieder super im Griff, also da ist jetzt alles bereinigt und mir geht's besser als je zuvor. Vielleicht musste das auch sein, mal so ein fettes Gewitter. Aber ich weiß genau, wie ich jetzt dafür sorgen muss, dass es nicht nochmal passiert. Ich gönne mir jetzt auch mehr Urlaub. Also da bin ich jetzt dann auch, sage ich euch dann so, wisst ihr was? Ich fahre jetzt mal ein paar Tage weg, nie lange, aber wenn.
Du bist trotzdem erreichbar.
Ich bin trotzdem erreichbar.
Ja, absolut.
Ist furchtbar, gell?
Und hast du für dich noch irgendwelche Träume? Oder irgendwas?
Die Frage stelle ich euch ja immer.
Ja, exakt. Da wollen wir mal die Gegenfrage.
Also ich hatte einen Traum, der mir leider nie in Erfüllung gegangen ist und der mir nicht mehr in Erfüllung gehen kann.
Warum das denn?
Ich wollte unbedingt ein Mädchen bei der Chanel-Show dabei haben und ich wollte unbedingt dann Backstage und
bei
Karl Lagerfeld dabei sein.
Das ist natürlich vorbei.
Das ist natürlich vorbei und es war so haarscharf, weil Maike die Tribute-Show gemacht hat. 3 Wochen bevor die Chanel-Show, ich glaube es waren 3 Wochen,
ja,
ist er verstorben und dann hatte ich ein Mädchen bei Chanel drin.
Ah, ja. Ist wirklich verpasst.
Das hat mir schon sehr, sehr weh getan. Aber ansonsten, ich habe schon sehr viel erreicht. Also sagen wir so, ich möchte es definitiv halten und nach oben kann man immer noch. Und klar, ich möchte natürlich wirklich somit die beste Agentur sein, definitiv. So der Ansprechpartner, wenn es um High-End-Models geht.
Kann man sich bewerben?
Instagram, aber am liebsten
aber
mag ich...
Aber nur Frauen, Mädchen, keine
bitte
Männer.
Bitte nur Mädchen, ja. Es tut mir sehr leid. Es gibt ganz tolle Männeragenturen und wenn ihr da Tipps braucht, gebe ich sie euch auch gerne. Aber ich bin leider Gottes eine reine Frauenagentur und das soll auch bitte so bleiben. Das schönere Geschlecht. Ich kann nichts dafür. Ich habe mein Herz daran verloren.
Hast du ein Credo? Oder ist irgendwas elementar entscheidend für dich, dass jemand Teil des Ganzen werden kann? Also so,
das klingt jetzt total doof. Ich habe so einen Spruch, don't waste my time.
Mhm.
Also es muss, wenn jemand reinkommt, der muss wollen, der muss Bock haben, der muss nicht und ach, ich weiß nicht, und irgendwelche Abers und ah, das ist mir jetzt aber zu anstrengend. Ah, muss das sein? Kann ich das auch morgen machen? Das ist für mich ein Punkt, ein Ausschlusskriterium. Mhm. Absolut. Also da sage ich dann, so, danke, aber nein, danke.
Hattest du ein bisheriges Top-Highlight, also wo du wirklich denkst, meine Güte, allein für den Moment?
Das war mein Highlight und mein peinlichster Moment in einem. Das war, als ich mit Maike in Mailand war, zu ihrer allerersten Prada-Show, die sie eröffnen durfte.
Wie alt war sie da?
19? Das war ja ihr erster Job. Die hatte, im Mai war sie in Paris, im Juni oder Juli war dann das Shooting für die Prada-Kampagne und im September war dann die Show.
Mhm.
Und wir hatten ja dann erfahren, dass sie die Show eröffnen darf und so weiter. Und ich hatte mir eine neue Hose gekauft, die mir im Ticken zu lang war. Und dazu hatte ich Flipflops. Und wir waren unten Backstage. Es war arschkalt da unten. Und oben draußen war es wirklich heiß.
Mhm.
Also Italien im Sommer. Und ich laufe mitten durch die ganze Menschenmenge von Prada und denke mir, ey, cool. Und auf einmal bin ich auf meiner Hose hängen geblieben. Und bin volle Kanne einmal komplett quer durch komplett das Prada Backstage geflogen, hab mir meine Schuhe zerrissen.
Nee.
Doch.
Das gibt's ja gar nicht, die Flipflops.
Ja, die Flipflops. Und musste dann barfuß in diesem eiskalten Keller da unten. Es war so peinlich. Weißt du, bist zum ersten Mal bei Prada, dein Mädchen eröffnet und die Agentin fliegt halt mal volle Kanne auf die Schnauze. Also das war dann schon so, ich musste dann Maike drum betteln, weil ich mich dann nicht getraut habe. Die Mädels hatten alle einen Bademantel und so kleine, wie so Hotelschüchen. So, ja? Und ich so, Maike,
kann ich doch eine Hotelschuhe haben?
Oh Mann, und die waren mir viel zu klein. Und, oh Mann. Ja.
Wie herrlich. Und dann bist du in den Hotelschuhen ins Hotel zurück oder wie
hast du das? Nee, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin dann, weil draußen war es ja schön warm, ein bisschen barfuß gelaufen, das ist dann nicht so schlimm gewesen.
Ja,
aber da unten war es halt wirklich eine Kühlkammer. Also das hat da echt keinen Spaß gemacht.
Da haben wir beide ein Sturzerlebnis vor versammelter Gesellschaft.
Ja, das war ja auch der Witz des Tages.
Ja.
Also, da gibt es auch ganz tolle Instagram-Videos, die ihr auf unserer Seite The Models Voice oder Miha Model Management findet, wo unsere hübsche Birte dann sich auch einmal quergelegt hat.
Beim Finale zum Glück.
Beim Finale. Das ging auch viral. Lief sehr gut.
Und war nicht geplant.
War nicht geplant. Und das Lustige daran war ja auch noch, dass du wegen dieser Show eine andere Show am nächsten Tag bekommen hast, die du sogar schließen durftest. Siehst du?
Also. Das stimmt. Und was wirklich toll an dem Moment war, muss man, also wenn man an sowas toll, irgendwas toll finden kann, die Solidarität. Und alle haben versucht zu helfen, was sie leider nicht konnten, weil ich eingetackert war in diese Schuhe. Also nicht eingetackert, aber geklebt.
Doppelseitiges Klebeband, ja.
Genau, also deshalb, ich musste die mir von den Füßen reißen. Und dann aber diese Stimmung von der Audience und von den anderen Models.
Nee, das war cool. Ich habe da geschmunzelt und gelacht und ich fand's cool.
Ja, du warst die Erste. Das haben mich nämlich ein paar gefragt. Also manche dachten, das sei irgendwie gestaged und manche haben gefragt, auch so in so Posts, kann man dafür sozusagen gefeuert werden oder kriegt die nie wieder einen Job oder so? Oder wie reagieren, also mich haben manche angeschrieben, wie reagieren denn die Agenten darauf oder deine Agenten? Und das fand ich ja das Irrste. Also du warst die Erste, die gesagt hat, schick rüber und dann hast mich sofort angerufen. Und also
ich fand es auch lustig, ich habe es gerepostet.
Ja, exakt.
Klar, es war für dich in diesem Moment unangenehm, ja, ja. Aber alleine wie diese Solidarität, es kam, glaube ich, die spanische Glamour oder so, hat das zuerst gepostet und hat dann von Solidarität und drei Models gesprochen. Und das war dann auf einmal total der Hype und es war total cool gemacht.
Genau. Also. Lutz Hülle hat es auch, also der Designer hat es auch direkt gerepostet. Also es war überhaupt diese alles, was es an Peinlichkeit oder Failure haben konnte, war
aber
so rausgenommen.
Aber dich hat man sofort wiedererkannt.
Ja, voilà. Also,
ich meine, Naomi Campbell ist auch schon so krass geflogen und hat dir geschadet.
Happens to the best.
Ja, siehst du.
No, aber das ist wirklich, also das finde ich jetzt auch nochmal schön, vielleicht als Schlusswort zu sehen, dass selbst wenn Dinge mal grandios schief gehen.
Gib dir das Leben Zitronen, mach Limonade
exakt.
Daraus.
Ne? Nee, aber auch, dass du einen dann, du bist dann nicht jemanden, der sagt, so, das war's jetzt, Mädel.
Also, nee, würde ich nie auf die Idee kommen.
Genau, die dann guckt, wie dreht man das.
Mhm. Ja. Nee, cool. Das war jetzt unsere allerletzte Folge der allerersten Staffel, ne?
Irre.
Das ging jetzt echt voll. 8 Folgen haben wir gemacht.
8 Folgen und es ging so schnell und es sind noch so viele Fragen offen.
Es sind noch super viele Fragen offen.
Und so viele Gesprächsmöglichkeiten.
Ja,
möglich.
Also da kann noch richtig, richtig viel passieren und ich hoffe sehr, dass wir dann noch in eine zweite Runde
Staffel
gehen.
Genau.
Ja, ich bin mal gespannt auf euer Feedback, ob ihr davon alle mehr hören wollt.
Und wenn ja, was?
Ja, gerne. Also da bin ich echt offen. Also was wollt ihr noch hören? Was für Gäste sollen wir noch einladen? Ich hatte auch Bock, dass ihr mal alle irgendwelche Fragen schickt und dann machen wir einfach mal so eine Frage-Antwort-Sendung. Ich glaube, da sind noch super, super viele Fragen unbeantwortet und dadurch, dass ihr Mädels ja ständig irgendwas erlebt, ihr wart ja alle wieder gerade in Paris und da gibt es ja genug
Fortsetzungen. Wir arbeiten an der Fortsetzung.
Ihr arbeitet an euren Fortsetzungsmemoiren. Genau, also da gibt es noch genug zu erzählen. Ich bin froh, dass man mir und euch die Plattform gegeben hat, dass wir das machen können und ich glaube, das ist wirklich mal so ein Gamechanger, um einfach doch mal zu zeigen, das ist the real life und keine TV-Sendung und es ist doch härter als gedacht. Aber wenn du es richtig machst und in der richtigen Agentur bist mit den richtigen Leuten, kann das ein unglaubliches Erlebnis werden.
Mhm.
Ich danke euch allen, dass ihr so brav und fleißig zugehört habt. Vielen Dank für alles und ich hoffe, wir hören uns alle ganz, ganz bald wieder. Das wäre ganz schön. Vielen Dank.
Danke dir, Miriam.
Danke euch fürs Zuhören. Das war The Model's Voice. Wenn ihr mehr über diesen Podcast, über Miha oder über meine fantastischen Gäste erfahren wollt, schaut doch gerne in die Shownotes. Hier findet ihr alle Links und weitere Infos. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Vielen lieben Dank und hoffentlich bis ganz bald. Eure Miriam.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.